Lasst mich vor dem Gebet Psalm 12 lesen. Psalm 12, ehe wir es tun, wollen wir nur ganz kurz beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Wollest du durch dein Wort zu uns reden, uns aufbauen, festigen, stärken und gründen, hinwegnehmen, was dir nicht gefällt, und schenken, was vor dir bestehen wird. Segne uns heute Abend, in Jesu Namen. Amen. Psalm 12. Hilf doch, o Herr, denn dahin sind die Frommen und die Treuen ausgestorben inmitten der Menschenwelt. Falschheit reden sie, jeder mit dem anderen, mit glatten Lippen, mit doppeltem Herzen reden sie. O, dass doch der Herr vertilgte alle glatten Lippen, die Zunge, die vermessen redet, die Leute, die das sagen, durch unsere Zunge sind wir starke Helden, unser Mund steht uns zur Verfügung. Wer will uns meistern? Ob der Knechtung der Niedrigen, ob dem Seufzen der Armen, will jetzt ich mich erheben, spricht der Herr. Will Rettung schaffen dem, der danach verlangt. Die Worte des Herrn sind lautere Worte, sind Silber im Schmelzofen siebenfältig geläutert. Du, Herr, wirst treulich sie halten, wirst uns schirmen vor diesem Geschlecht zu jeder Zeit, vor den Gottlosen, die ringsum stolzieren, weil Gemeinheit sich bläht inmitten der Menschheit. Wo immer man in den Psalmen lesen mag, sie sind so aktuell, überbrücken die gesamte Zeit, weil sie auf die Menschheit und auf das, was sie umgibt und was hier durchzustehen ist, abgeschnitten und abgezielt sind. Besonders David und andere Männer Gottes sind ja über diese Erde gegangen und haben sich in den verschiedensten Lagen befunden und haben dem, was sie bewegte, Ausdruck verliehen, kamen zu ihrem Gott und haben es ihm gesagt. Auch in diesen Tagen stolzieren die Gottlosen und die Übermütigen mit erhobenem Haupt umher und wissen gar nicht, wie schnell es gesenkt werden kann. Wie es hier geschrieben steht, du Herr wirst treulich sie halten, das steht mit Bezug auf die Worte des Herrn, die lauter sind. Du wirst getreulich sie halten. Eine wunderbare Verheißung, eine direkte Zusage. David hat seinem Vertrauen zu Gott Ausdruck verliehen. Die Worte des Herrn sind lautere Worte. Du, Herr, wirst treulich sie halten und uns schirmen. Beides tut Gott. Er hält, was er verspricht. Er bewahrt und er ist mit uns. Auch dieser Vers hier. Ob der Knechtung der Niedrigen, ob dem Seufzen der Armen, will jetzt ich mich erheben, spricht der Herr. Will Rettung schaffen dem, der danach verlangt. Heute verlangen wir danach, dass Gott Rettung schafft, dass er Heil schenkt, dass er Gnade walten lässt, dass er hilft und dass er segnet. Er will den Niedrigen, den Armen, die da seufzen, denen will er zu Hilfe kommen. Denn es ist ja, so spricht der Herr, jetzt will ich mich erheben, spricht der Herr, will Rettung schaffen dem, der danach verlangt. Wer käme wohl in die Gegenwart Gottes und würde nicht danach verlangen, dass ihm Rettung oder Heilung oder Hilfe oder irgendein Segen zuteil wird? Und der Herr spricht, dass er sich erheben und dass er Rettung schaffen will. Auch die ersten Verse bewegen uns zu einer Prüfung vor dem Angesicht Gottes. Denn es ist nicht immer richtig, wenn wir Gottes Wort hören und dabei nur an andere denken. Besser ist es, man lässt die Sachen zu sich reden, die da geschrieben stehen, und prüft sich vor dem Angesicht Gottes, ob und was eventuell zutrifft. Zu hoffen wäre, dass nur das Gute auf uns zuträfe. Aber ob dem immer so ist oder sein kann, das weiß Gott allein. Hilf doch, o Herr, denn dahin sind die Frommen und die Treuen sind ausgestorben inmitten der Menschheit. Sind nur noch wenig Treue im Lande, wenig Fromme, die Gott fürchten, die sein Wort glauben, die ihm vertrauen. Die breite Masse geht auf dem breiten Wege ins Verderben. Und in Vers 3, Falschheit rieten sie, jeder mit dem anderen, mit glatten Lippen, mit doppeltem Herzen rieten sie. Auch das gibt es manchmal unter Gläubigen. Die Lippen sind allglatt, wie auch die Zunge. Aber das Herz ist doppelt. Man weiß nicht genau, woran man ist. Später bekommt man es dann zu spüren. In Vers 4 heißt es, O, dass doch der Herr vertilge alle glatten Lippen, die Zunge, die vermessen redet. Ihr wisst ja, worum wir bitten. Nicht, dass der Herr die Menschen vertilgt, sondern das, was in ihnen ist und nicht in sie hineingehört, herausnimmt. Es ist ein großer Unterschied, ob wir glauben, dass Gott die Sünde verdammt hat oder ob wir meinen, er hat den Sünder verdammt. Gott hat die Sünde gesühnt und den Sünder freigesprochen und begnadigt. Man muss die Dinge immer so sehen, wie Gott sie sieht und auch so glauben, wie sie geschrieben stehen, damit sie uns zuteil werden. Können wir nicht glauben, wie die Schrift sagt, dann kann es uns passieren, dass wir uns selber von dem, was Gott uns bereitet hat, abschneiden und dessen gar nicht teilhaftig werden können. Die Leute, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir starke Helden. Unser Mund steht uns zur Verfügung. Besser wäre es, der Mund stünde Gott zur Verfügung. Wenn wir zu der Gruppe gehören könnten, die in Wahrheit sagen dürften, Herr, mein Leben, meine Zunge, meine Lippen, alles steht dir zur Verfügung. Ich denke da an das Wort, das Paulus wohl an die Römer gerichtet hat, während ich das hier lese. Durch unsere Zunge sind wir starke Helden. Oder an die Korinther hat Paulus geschrieben, wenn ich zu euch komme, werde ich nicht eure Worte prüfen, sondern sehen, wie es um eure Kraft steht. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Das ist im Grunde genommen die Sehnsucht unserer Herzen. Nicht Meister der Sprache zu sein und Leute, denen die Dinge so allglatt von den Lippen gehen, sondern dass Gott zu seinem Recht kommen könnte und wir zu seiner Verfügung stünden. Aber es gibt auch solche, die von sich meinen oder sagen können, durch unsere Zunge sind wir starke Helden. Es gibt Leute, die sind immer im Recht. Sofern sie reden, haben sie immer Recht und niemand anders. Aber ein altes Sprichwort sagt ja, wer redet, hat Recht. Aber so ist das nicht bei Gott. Nein, wir müssen uns daran gewöhnen, ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn oder gar nicht. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Also nicht die Übeltäter sollen vertilgt werden und nicht die Zungen abgeschnitten, sondern göttliches Feuer soll sie läutern und brauchbar machen, damit sie im Dienste Gottes stehen können. Die da sagen, durch unsere Zunge sind wir starke Helden. Solche Leute gibt's. Aber es gibt auch andere, und zu denen möchten wir zählen, dass wir unseren Mund öffnen, damit Gott ihn füllen kann, damit wir ihm unseren Lobpreis darbringen können und nicht sagen, unser Mund steht uns zur Verfügung, sondern aufrichtigen Herzens unserem Herrn sagen könnten, unser Mund steht dir zur Verfügung. Aber der letzte Satz hier darf auch nicht unbetont bleiben. Die gleichen Leute sagen, wer will uns meistern? Es besteht die Gefahr, wer andere meistert, der hat kein Ohr, um selber gemeistert zu werden. Nein, das geht dann nicht. Aber hier steht es ja in Vers 5 als letzter Satz, dass diese Leute, die sagen, durch unsere Zunge sind wir starke Helden, unser Mund steht uns zur Verfügung, wer will uns meistern? Es gibt einen, der kann jeden meistern. Und das ist unser Herr und Meister. Und wir brauchen einander weder zu Schulmeistern noch zu meistern. Jeder hat mit sich selber genug zu tun um vor dem Angesicht Gottes zu bestehen. Niemand von uns wird so vermessen sein und denken oder gar sagen, wer will uns meistern? Nein, wir sind vor dem Angesicht Gottes versammelt und von hier vorne oder auch unter uns soll nicht einer dem anderen die Richtung weisen, sondern Gott soll sie uns allen zeigen. Er soll uns den Platz zuweisen, den wir einzunehmen haben, und dann wird in Erfüllung gehen, was wir hier gelesen haben. Die Worte des Herrn sind lautere Worte. Herr, du wirst sie treulich halten, wirst uns schirmen vor diesem Geschlecht zu jeder Zeit. Er wird es tun. Er hat es verheißen. Wir sind dem Herrn noch dankbar für sein teures und heiliges Wort, das wir am Wochenende betrachtet haben. Es gibt dafür gar keine Worte, die es zum Ausdruck bringen könnten, wenn wir nachdenken, wie gnädig Gott uns ist, in welch einer Weise er mit uns redet. Es bleibt uns nur eins übrig, und das ist, dem Herrn zu danken für so viel Gnade und Güte und unsere Blicke neu, jedes Mal neu auf ihn zu richten. Ein anderer Liederdichter singt ja, durch alle Prüfung, wer führt mich heim? Du nur allein, Herr, du nur allein. Jeder steht persönlich vor seinem Gott und muss oder darf seine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott machen. Möge der Herr uns ein Gebet ins Herz hineinlegen, einen Schrei der Seele, der zu seinem Thron aufsteigt, damit er uns erhört, noch heute Abend die Lippen segnet, durch die er noch zu uns reden wird, so dass wir alle dankbar von hier gehen können. Lasst uns eben doch aufstehen und Gott um seinen Segen bitten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für deine heilige Gegenwart. Habe Dank für dein teures und heiliges Wort, in das wir wie in einen Spiegel hineinschauen, um festzustellen, wo wir uns wiedersehen, wiederfinden. O Gott, wir sind vor deinem Angesicht versammelt, als Menschen, die versagt haben, die deinen Forderungen nicht nachgekommen sind. Du wolltest all meine zu kurz kommen. Du wolltest alle Fehler. Du wolltest alles hinwegnehmen, o Herr. Alles, was dir im Wege steht, ob in Worten, ob in Gedanken, ob in Werken, nimm alles fort, o Herr. Wir möchten dieses Wort, das wir gehört, dass wir glauben und dass wir tragen, bestätigt sehen. Geliebter Herr, gemeinsam dürfen wir dich darum bitten, dass du diesem Geschlecht, dieser Generation eine zusammenfassende Antwort geben könntest. Herr, es wäre deiner würdig, wenn du Dinge noch einmal tätest, wie sie uns im Alten und Neuen Testament berichtet werden. Du bist der Jahwe des Alten Testaments, heute derselbe Jesus. Wir danken dir dafür, der große Ich Bin. O Gott, wie würden wir uns freuen, wenn wir ohne zu zerren deine Kraft offenbar werden sehen könnten. Herr, tu es noch einmal, wie du es getan hast in den Tagen der Apostel. Lass unter den Händen derer, die dein Wort tragen, mächtige Wunder und Zeichen geschehen, als Bestätigung deines Wortes. Geliebter Herr, wir haben sehr viel gehört und dafür danken wir dir. Alles das hat in uns ein Verlangen bewirkt, dich als den Auferstandenen, als den Gegenwärtigen zu sehen. Geliebter Heiland, und worin wir dich betrübt haben, da wollest du vergeben, dich nicht zürnend zurückziehen, noch zurückhalten, o Herr, sondern zu uns kommen und uns jedes Mal neu überwältigen durch dein Wort und durch deinen Geist. Treuer Herr, lass meine Lippen mit aufrichtigem Herzen verbunden sein, um zu sagen, was gesagt werden soll, nicht um zu meistern, nicht um Recht zu haben, sondern in deinem Namen dein Wort der Wahrheit gemäß zu verkünden. Herr, wir legen dir auch jetzt schon die Fürbitten hin und alle Gebetsanliegen. Treuer Gott, antworte du in Kürze. Offenbare dich in übernatürlicher Weise unter deinem Volk, dass niemand mehr fragen braucht, wo ist denn ihr Gott? Herr, es soll offenbar werden, dass du nach Zion zurückgekehrt bist, zu deinem Volke und Wohnung genommen hast. Treuer Gott, wir danken dir hier für unsere geliebten Brüder und Schwestern, die dein Wort in einem feinen und guten Herzen tragen. Wir bitten gleichzeitig für alle, ohne sie zu urteilen oder gar zu verurteilen, die dein Wort außer Acht gelassen haben und die deswegen irregehen. Geliebter Herr, nicht unser Wissen, nicht unser Wollen, sondern nur derjenige, der sich hält an dein Wort, der wird das Ziel erreichen. Und so danken wir dir, dass du uns eine Geistesverbindung geschenkt hast zu deinem Wort. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dein Prophet hat gesagt, die größte Offenbarung eines Dienstes besteht darin, dass Gottes Wort geoffenbart wird. Treuer Herr, alle Gaben, alles wird ein Ende haben, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Treuer Herr, das Wort hast du uns geoffenbart. Du bist in deinem Wort und wir sind im Wort. Herr, möge eine solche Begegnung mit dir möglich sein, dass Großes geschehen könnte. Wir trauen es dir zu. Du vermagst über unser Bitten und Flehen zu tun. Auch die persönlichen Anliegen, die uns bewegen, die wir mit uns tragen, ganz gleich, wer es sein mag oder was es sein mag, wir legen sie dir hin und bitten dich, wollest du recht sprechen, Entscheidungen treffen, damit dein Wille geschehe, jetzt so nahe vor deiner Wiederkunft. Treuer Gott, habe nochmals Dank für das verlesene Wort, für den Psalm. Dein Wort ist siebenfach geläutert und du wachst darüber, es zu erfüllen. Und du hast gesagt, ich erhebe mich, um Recht zu schaffen, um denen zu helfen, die darauf warten. Wir warten auf deine Hilfe und danken dir, dass wir damit rechnen dürfen und daran glauben, dass du uns hilfst. Und dann wird erfüllt sein, wem du hilfst, dem ist geholfen. Und wen du heilst, der ist geheilt. Wen du rettest, der ist gerettet. Mein Gott im Himmel, habe du ganz herzlichen Dank für alle Gnadenerweisungen, für alle Segnungen, grundsätzlich für alles. Auch dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in Ruhe und Frieden, ungestört, und dein Wort hören und vor deinem Angesicht versammelt zu sein. Nimm alle Schatten, nimm alle Zweifel, nimm allen Unglauben, nimm alle Gedanken, die gegeneinander gerichtet sein könnten, o Herr, und schaffe du dir Bahn und weiten Raum in unserer Mitte. Segne jetzt meinen geliebten Bruder, salbe seine Lippen und fülle sein Herz. Anbetung und Ehre dir, dem lebendigen Gott, in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich glaube, wir hätten weiter beten sollen. Wir haben so viel Predigt gehört und beten können wir nicht genug. Wir sind Gott viel Dank schuldig. Wir hätten, glaube ich, so wie hier dieser Psalm anfing, mit den Worten, alle sagen müssen, hilf doch, o Herr, denn dahin sind die Frommen. Ich glaube, so sollten wir vielleicht alle mit diesen Worten beginnen und es wirklich so meinen. Gewiss war es so in jenen Tagen, aber es wiederholt sich ja immer wieder alles. Es kommt immer wieder und wir können in unseren Tagen das Gleiche sagen. Dahin sind die Frommen und die Treuen, ja, sind ausgestorben. Ja, möge Gott aber dennoch Gnade schenken, dass noch einige in unseren Tagen durchhalten bis ans Ende. Denn wir wissen, nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Ihr wisst, ich bin kein Prediger und mir wäre es lieber gewesen, wenn Bruder Frank weiter gesprochen hätte. Ich habe kein Wort, aber ich werde ein wenig aus dem Wort lesen. Und das, glaube ich, wird sogar dazu passen, was wir hier gehört haben. Es ist in unseren Tagen so, dass Menschen, wie wir es ja gelesen haben, ihre eigenen Wege gehen, reden, was sie wollen, denken, was sie wollen, tun, was sie wollen, manchmal auch Gläubige, aber im Grunde genommen schaut Gottes Auge auf alles herab und erkennt und sieht jeden. Ich habe bereits die Predigt hier begonnen. Sie heißt Respekt. Und wir haben Respekt, wir haben bis zur Hälfte gelesen, aber es kommen solche herrlichen Dinge, die wir nicht für andere lesen, sondern für uns. Wir müssen sie beherzigen. Was nützt es, wenn wir das Wort hier lesen und wenn wir die Alten bleiben und dahin gehen und vielleicht tun und denken, was wir wollen? Dann nützt uns Gottes Wort nichts. Uns nützen auch die Predigten nichts von Bruder Brenham, wenn wir sie lesen oder aber auch nicht lesen. Ich vermute, dass die meisten sie wohl gar nicht lesen. Nun, ich weiß es nicht, meine Vermutung kann ja schlecht sein. Ja, das stimmt nicht, das ist gut, sie soll nicht stimmen. Aber ich habe schon viel festgestellt, dass es oftmals doch gestimmt hat. Nun ja, aber wir sind Gott dankbar, dass wir gemeinsam hier sein dürfen. Hier spricht Bruder Brennan, Miriam hatte keinen Respekt, Aaron hatte keinen Respekt. Wollen wir sagen, dass wir welchen haben? Diese Männer, diese Leute haben die größten Dinge gesehen, die Gott getan hat in ihrer Zeit, haben aber keinen Respekt gehabt vor Mose, den Gott erwählt hat, und vor den Dingen, die Gott getan hat. Ganz gleich, wer ihr seid, ob Christ oder nicht Christ, ihr müsst Gott trotzdem respektieren und auch das, was er tut, oder die Konsequenzen tragen. Das ist ganz gewiss, so wie es hier ausgesprochen ist. Wer Gottes Wort nicht respektiert, wer seinen Boten nicht respektiert, wer seine Propheten nicht respektierte, hat die Konsequenzen tragen müssen. So war es immer gewesen. Es wird auch nicht ausbleiben in unseren Tagen. Es wird nicht anders sein. Ganz gleich, wer wir sein mögen, so schreibt hier Bruder Brennan. Ich könnte stundenlang von dem Zeugnis ablegen, was ich in meinem Leben, in anderen Ländern und an anderen Teilen der Nation für Dinge gesehen habe, die geschehen sind. Doch ich muss es weglassen. Ich möchte nur, dass ihr begreift, was ich zu sagen versuche. Ihr müsst Respekt haben. Ich habe junge Leute in der Versammlung gesehen, die kicherten und lachten und innerhalb von 24 Stunden lagen sie zermalmt auf der Straße. Ich habe junge Menschen in einem Jahr, wenn ich an einen Ort kam, in der Versammlung sitzen sehen und als ich nach etwa 6 Monaten dorthin zurückkam, waren sie alle entweder gestorben, umgebracht oder von Krankheiten und dergleichen heimgesucht worden. Das stimmt. Ihr müsst der Sache Respekt entgegenbringen. Ich erinnere mich an ein gewisses junges Mädchen, als ich an einem Abend in Tennessee in einer großen Baptistengemeinde predigt. Sie war die Tochter eines Diakons. An dem Abend stand sie an der Tür und wartete auf mich. Als ich dorthin kam, sagte sie, ich möchte, dass du jetzt eines weißt, bringe mich nicht noch einmal in solch eine peinliche Lage. Ich antwortete, Gott rief dich. Sie erwiderte, Unsinn, ich bin jung und habe noch genügend Zeit dazu. Und sie meinte, mein Papa hat genügend Religion für uns alle zu Hause. Ich sagte, das ist nicht genug für dich, Schwester. Jeder muss für sich selbst glauben. Sie erwiderte, wenn ich den Wunsch habe, dass jemand mit mir darüber spricht, dann werde ich einen nehmen, der normal ist und nicht jemanden wie dich. Können wir uns das vorstellen, wie hoch erhoben Menschen sein können in ihren Denken, in ihren Reden, in allem? Nun, wir wollen diese Person nicht verurteilen. Wir müssen uns fragen, wie steht's mit mich? Wie steht's mit dich? Wie steht's mit uns allen? Ich erwiderte, fahre sofort, sage, was du möchtest, das macht mir nichts, doch eines Tages wirst du es bereuen. Nicht lange danach kam ich in die gleiche Stadt. Da kam sie die Straße entlang. Ihr Unterrock schaute hervor. Sie sah schlampig aus, hatte eine Zigarette in der Hand und bot mir einen Schluck Whisky an. Dasselbe Mädchen, und dies war ihr Zeugnis, das sie gab. Erinnerst du dich an den Abend, als du mich dort gerufen hast? Das war die Wahrheit. Sie fuhr fort. Der Geist Gottes gab mir an dem Abend Zeugnis und wollte, dass ich komme. Seitdem könnte ich die Seele meiner Mutter in der Hölle schmoren sehen, wie einen Pfannkuchen, und darüber noch lachen. Seht, das ist geschehen. Ihr müsst Gott Respekt erweisen. Darauf kommt es an. Du musst es tun, Bruder. Es muss sein. Isabel hatte keinen Respekt. Erinnert euch, einmal hatten Kinder keinen Respekt, weil sie von zu Hause aus so erzogen worden waren. Elia war natürlich nach allem, was zu seiner Zeit geschehen war, bei den Leuten verhasst, weil er die Hungersnot über das Land gebracht hatte. Es gab dort Menschen, die ihre Kinder lehrten: Wie kann ein solcher Mann wie Elia verwandelt und zum Himmel hinaufgenommen worden sein? Er wurde irgendwo umgebracht und man hat ihn einfach heimlich begraben. Sie glaubten es nicht. Elisa nahm seinen Platz ein. Dann war er der Botschafter jener Zeit, nachdem Elia hinaufgenommen worden war. Als er dort einen bestimmten Ort gegangen war, kamen Kinder aus dem Ort heraus, die ihm verspotteten, indem sie riefen: Du Kahlkopf, warum bist du nicht mit Elia hinaufgegangen? Sie glaubten ja nicht, dass Elia aufgefahren war. Das ist es. Es ging nicht darum, dass sie den Mann verachteten, sondern sie respektierten seine Botschaft nicht. Er war der Nachfolger von Elia. Er hatte die Salbung. Der Geist Elias war auf ihm, denn als er zurückkam, tat er dasselbe, was Elia getan hatte. Halleluja! Jesus sagte: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch vollführen. Jawohl, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie hatten keinen Respekt davor. Sie hatten keinen Respekt vor Elisa, weil er an Elia glaubte. Denn der Geist war auf ihm. Er kehrte um, schlug mit seinem Mantel auf den Jordan, der sich daraufhin teilte, ging hin und tat dieselben Wunder, die Elia getan hatte. Sogar all die Prediger der Prophetenschule sagten: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Das breitete sich im ganzen Land aus. Ich wette, die Leute haben miteinander darüber gelacht und gesagt: schaut her, diese heiligen Roller, diese Fanatiker behaupten, der Mann sei in den Himmel hinaufgefahren, ohne zu sterben. Rosse sollen herabgekommen sein. Wir haben nichts davon gesehen. Natürlich sahen sie nichts, sicher nicht. Wir haben keine Pferde gesehen. Wir haben keinen Wagen gehört. Unsinn. Der alte Kerl ist gestorben und man hat ihn begraben. Und jetzt machen sie so viel daraus. Das Gleiche würden sie heute sagen. Genau das gleich, dasselbe. Auch von Jesus hieß es: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben seinen Leib gestohlen. Sie gaben den Soldaten Geld, damit sie das bezeugten. Doch er ist von den Toten auferstanden. Elia fuhr in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen in den Himmel hinauf. Als dieser junge Prophet auf dem Weg hinaufging, kam er zu einer Ortschaft. Er hatte sein Haar schon früh verloren. Als er so dahin ging, liefen Kinder hinter ihm her, die ihm zuriefen: Warum bist du nicht mit Elia hinaufgegangen, du alter Kahlkopf? Sie begannen sich sie benahmen sich respektlos gegenüber ihm. Was tat Elisa? Er wandte sich in der Kraft des Geistes um und verwünschte diese Kinder. Was geschah? Zwei Bären kamen aus dem Wald heraus und zerrissen 42 von ihnen. Das stimmt. Respektlos, ehrfurchtslos sein, das bedürft ihr nicht. Das dürft ihr nicht tun. Ihr müsst Gott respektieren, Respekt entgegenbringen. Wenn die Väter und die Mütter dieser Kinder zu ihnen gesagt hätten, schaut her, Kinder, man sagt, dass Elia hinaufgenommen wurde. Wir können das nicht beurteilen. Trotzdem wir nicht wissen, ob es stimmt oder nicht, ist es das Beste, kein Wort darüber zu verlieren. Geht einfach weiter, wenn er vorbeikommt. Wir haben erfahren, dass er heute in die Stadt kommt und eine Straßenversammlung hält. Wenn er kommt und ihr Kinder begegnet ihm auf den Schulweg, dann sagt einfach Guten Tag, Reverend, oder Guten Tag, Sir, oder dergleichen. Grüßt ihn. Doch anstattdessen ist ihnen zweifellos zu Hause etwas anderes gesagt worden. Sie hörten, wie Papa und Mama am Tisch miteinander lachten und sagten, wer kann es wissen? Es heißt, der alte heilige Roller sei hinaufgenommen worden. Kannst du so etwas glauben? Man erzählt sich, dass dieser kahlköpfige Kerl, der kahl ist wie ein Kürbis, obwohl er noch nicht über 35 ist, hierher kommt. Es soll eine Straßenversammlung stattfinden. Er erwartet von uns, dass wir solch einen Unsinn glauben. Wer ist er überhaupt? Er macht sich doch zum Gespött damit und sonst nichts. Er kommt auch nicht in unsere Gemeinde, seht ihr, genau wie Elia, der auch nicht in ihre Kirche kam. Vielleicht ist es die gleiche Art von Zauberei, derselbe Schwindel wie bei Elia. Sie glaubten ihm nicht. Das wurde den Kindern zu Hause gelehrt. Wenn ihnen Ehrfurcht und Respekt beigebracht worden wäre, hätten sie sich vor dem Propheten Gottes gestellt, damit er für sie betete. Doch man lehrte sie, zu kichern, zu lachen und sich lustig zu machen. So ist es auch mit den Kindern von heute. So viele machen sich über eine Straßenversammlung lustig. Sie machen sich lustig, wenn das Evangelium gepredigt wird. Elisa verfluchte sie im Namen des Herrn. Es war nicht wegen der Kinder, sondern wegen der ehrfurchtslosen Eltern, welche die Kinder zur Respektlosigkeit gegenüber Gott erzogen hatten. Zwei Bären töteten 42 von den Kindern. Das geschah wegen der Respektlosigkeit. Gott fordert Respekt. Indem sie seinen Propheten nicht respektierten, verachteten sie ihn. Auch wenn sie nicht glaubten, hätten sie ihren Mund halten und es nicht tun sollen. Aber nein, sie mussten ihren Teil dazu beitragen. Sie sagten etwas, was sie nicht hätten sagen dürfen. Was ist ihnen widerfahren? Jetzt wollen wir Menschen betrachten, die Respekt hatten. Nehmen wir die Sunamitin, die dem gleichen Propheten begegnete, nämlich Elisa. Sie war nicht einmal Israelitin. Sie war aus Sunem. Doch sie glaubte Gott. Sie sah diesen Mann vorbeigehen, als er die Straße kam, hörte ihn sprechen und sah die Zeichen, die er tat. Es gibt eine Geschichte, worin berichtet wird, dass einmal eine Rotte wilder Hunde auf ein kleines Mädchen losgehen wollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Das steht nicht in der Bibel. Es ist nur eine Geschichte, die ich las. Darin stand, dass die Sunamitin an der Straßenecke stand und sah, wie die Hunde sich auf das kleine Mädchen stürzen wollten. Da kam dieser heilige Mann gerade vorbei. Er erhob seinen Stab zu Gott und zu Gott empor und bat um Gnade für das Kind. Sofort ließen die Hunde ab und liefen davon. Ich weiß nicht, ob es stimmt, doch wie es sich anhört, könnte es so gewesen sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls steht von dieser Frau in der Bibel geschrieben, sie erkannte, dass dieser ein heiliger Mann war. Sie erkannte es. Also war etwas geschehen. Sie begriff, was er war und erkannte, dass er ein heiliger Mann Gottes war. Sie war nicht respektlos wie Isabel, sondern brachte ihm Respekt entgegen. Sie sagte zu ihrem Mann, wir sind doch imstande, in unserem Hause für diesen Mann ein Zimmer auszubauen. Wir wollen ihm eine Stätte zur Verfügung stellen, wo er sich ausruhen kann. Ich habe ihn beobachtet. Er wird älter. Ich habe gesehen, dass sein Bart schon von grauem Haar durchzogen ist. Seine Arme sind dünn und schwach. Er stützt sich schon sehr auf seinen Stab. Wenn er in der heißen Sonne hier vorbeikommt, ist in ein Schaffell gekleidet, das er sich umgebunden hat. Den Ölbehälter an seinen Körper rot und sonnenverbrannt aus. Ich bitte dich, lass uns für ihn ein Stübchen bauen, wo er einkehren kann. Wir wollen den Bauunternehmer kommen lassen und ihn einen Raum ausbauen, damit er eine Bleibe hat. Dann an seinem Geiste erkenne ich, dass er ein heiliger Mann ist. Er ist ein Mann Gottes. Oh, was für ein Unterschied. Ihr Mann stimmte zu. Vielleicht sagte er, Liebling, auch ich habe diesen Mann gesehen. Ich hörte ihn zu. Ich beobachtete ihn und sah, was er tat. Ich weiß, dass er ein heiliger Mann Gottes ist. Das tun wir. Sie ließen den Bauunternehmer kommen und bauten ihm ein kleines Zimmer, stellten ein Bett hinein, damit er sich hineinlegen und ausruhen konnte. Als der Prophet dann dorthin kam, tat es seiner Seele natürlich wohl zu sehen, dass man für ihn etwas getan hatte. So sagte er zu Gehasi, rufe sie und frage, was ich für sie tun kann, ob ich Fürsprache beim König oder Feldhauptmann einlegen kann. Doch Gehasi sagte, sie ist kinderlos und ihr Mann ist schon im vorgerücktem Alter. Er ist alt, sie haben keine Kinder. Als sie in die Tür getreten war, sagte er, so spricht der Herr, übers Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind herzen. Um diese Zeit im nächsten Jahr hatte sie das Kind. Als der Junge ungefähr 12 Jahre war, schlug Satan zu. Eines Tages ging er zu seinem Vater aufs Feld hinaus. Da sagte Satan, mit dem Kind mache ich ein Ende. Er verpasste ihm einen Sonnenstich und er starb in den Armen seiner Mutter. Ihr Mann sagte, warum willst du gerade heute zu dem Mann Gottes gehen? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Er wird gar nicht dort sein. Sie antwortete, es wird alles gut. Lass mich nur den Esel satteln und mich ziehen. Und sie machten sich auf den Weg. Als sie auf den Weg hinaufkamen, schaute Elisa aus der Felshöhle hinaus, trat hervor und sprach, da ist ja unsere Sunamitin. Sie ist tief betrübt. Er sprach, laufe ihr entgegen. Sie ist betrübt in ihrem Herzen und Gott hat mir nichts geoffenbart. Seht, Gott braucht euch nicht alles zu sagen. Er sagt nicht einmal seinen Propheten alles. Er tut, was ihm wohlgefällt, denn er ist Gott. Amen. Ist das nicht wunderbar? Welch herrliche Beispiele. Was wäre gewesen, wenn Elisa gesagt hätte, oh Gott, warum hast du mir nicht gesagt, weshalb sie kommt? Warum hast du mich nichts davon wissen lassen? Dann hätte er nichts gezeigt bekommen. Doch mit Elisa war alles in Ordnung, ganz gleich, was es war. Als er es tat, rief die Frau, so wahr Gott lebt Und so wahr deine Seele lebt, du Knecht Gottes, ich lass nicht von dir. Ich bleibe hier, bis Gott eine Vision gibt. Elisa wartete noch ein wenig, gürtete dann seine Lenden, nahm seinen Stab und ging davon. Dann begab er sich in das Zimmer, wo das tote Kind lag, ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab, um einer ehrfürchtigen Frau willen, einer Frau, die ihn respektierte, und um eines Mannes willen, der ihn respektierte, die glaubten, dass er ein Mann Gottes ist, ging er im Zimmer auf und ab, bis Gott antwortete: Amen. Dann legte er sich auf den Knaben, da nieste dieser siebenmal, und er nahm ihn und gab ihn der Mutter. Wie war es mit Martha? Sie dachte immer noch daran, Jesus eine gute Mahlzeit zu bereiten. Maria wollte das Wort Gottes hören, deshalb setzte sie sich und hörte ihm zu. Sie sorgte sich nicht darum, ob die Kissen frisch bezogen waren, ob die Gardinen staubig waren oder nicht. Martha wollte ihm immer eine gute Mahlzeit bereiten und sicher sein, dass der Stuhl weich war und auf seinem Platz stand und dass alles sauber war. Sie wollte auf ihre Weise immer etwas für Jesus tun und Maria wollte etwas auf ihre Weise tun. Doch eines Tages ging es um Lazarus. Viele Menschen sprechen gegen Martha und meinen, sie hätte mehr Interesse haben müssen. Oh nein, einen Augenblick bitte. Es kam die Zeit, wo auch Martha ihr Interesse zeigen konnte. Als nämlich Lazarus, ihr Bruder, im Sterben lag, sandte sie nach ihm, dass er komme und für ihn bete. Doch er kam nicht. Er ignorierte ihren Ruf und ging irgendwo anders hin. Sie sandte noch einmal, doch er beachtete den Ruf immer noch nicht. Als er dann endlich kam, hätte sie ihm doch entgegengehen und um ihm zu sagen können: Warum bist du nicht gleich gekommen? Warum bist du nicht gekommen, als ich dich rufen ließ? Mein Bruder lag krank danieder. Wir haben unsere Gemeinde, unsere Organisationen verlassen. Wir haben alles getan, um deiner Botschaft zu folgen. Denn wir haben geglaubt, dass du ein Mann Gottes bist. Doch wie könnte ein Mann Gottes so handeln? Wir drei Waisen haben unseren Lebensunterhalt damit verdient, indem wir Wandteppiche für den Tempel anfertigten. Wir waren dort Mitglieder, wie schon unsere Väter und Mütter. Du hast uns in diesem Schwindel hineingezogen, dass wir das, was du lehrst, indem du sagst, du seist der Sohn Gottes, ein von Gott gesandter Prophet und so weiter, geglaubt haben. Wie können wir dir, einen Mann, der nicht darauf hörte, als ich dich rufen ließ, jetzt noch glauben? Als ich in Not war und deiner bedurfte, da hattest du meine Nachricht nicht beachtet und bist weitergezogen. Ich schickte noch einmal nach dir und du hast es wieder ignoriert. Warum hast du es etwa so getan? Wenn sie so gehandelt hätte, würde die Geschichte heute Abend ganz anders lauten. Was tat sie? Sie lief ihm entgegen, wo er hingekommen war, fiel ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Oh, das ist es. Was tat sie? Sie hatte Respekt. Sie war in der Gegenwart Gottes. Sie respektierte ihn. Sie nannte ihn ihren Herrn. Herr, wärest du hier gewesen? Nicht, ich sandte nach dir. Das alles war vergessen. Jetzt bist du hier. Wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Er erwiderte: Dein Bruder wird auferstehen. Sie antwortete ihm: Ja, Herr, ich weiß, am jüngsten Tage wird er auferstehen. Er aber sprach: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wenn ihr schon dem Mann keinen Respekt entgegenbringen könnt, dann respektiert das Amt, das er von Gott aus innehat. Das stimmt genau. Respektiert ihn, wenn ein Prediger euer Pastor wird. Respektiert ihn immer. Ich habe gehört, die Versammlungen über ihren Pastor sprechen, wie sie über ihn reden, ihn schlecht machen, ihn lächerlich machen. Wie soll dieser jemals etwas für euch tun können? Er kann es nicht, wenn ihr ihn nicht respektiert. Ich meine damit nicht diese Gemeinde. Ich meine Gemeinden, die ich besucht habe. Ihr müsst euren Pastor lieben. Ihr müsst begreifen, dass er zwar ein Mensch ist, dass Gott ihn aber zu einem Pastor gemacht hat. Der Heilige Geist hat ihn der Heilige Geist hat ihn zum Aufseher bestellt. Deshalb müsst ihr ihn als das respektieren. Ganz gleich, was der Pastor getan hat, wenn ihr ihn in eurem Herzen als Knecht Gottes respektiert, wird Gott auch euch respektieren, weil ihr es tut. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, sagte Jesus. Wer mich nicht aufnimmt, kann auch ihn nicht aufnehmen. Seht, sie sagten, Gott sei ihr Vater. Er antwortete, euer Vater ist der Teufel. Ihr seht also, dass ihr es respektieren und glauben müsst. Glauben, dass er es ist. Ja, Martha glaubte es. Da ist noch eine kleine Begebenheit, die ich bereits heute Morgen erwähnt habe. Es ging um die eine Frau, ich kann den Namen nicht aussprechen, die damals zu ihm kam. Seht, wie schroff sie zuerst abgewiesen wurde. Markus 7, 26, 29. Dort war er, ein Jude. Sie war eine Heidin und kam zu ihm. Sie wusste nicht, wie sie ihn ansprechen sollte. Doch sie hatte eine Not und wusste, dass er der Sohn Gottes war. Sie glaubte es, wenn Gott seine Gebete für andere erhörte, dann würde er auch das Gebet für sie erhören. Sie wusste, dass das, was er aussprach, das Wort Gottes war. Wenn es das Wort Gottes für den Juden war, so war es auch das Wort Gottes für die Heiden. Was immer er sagte, Jesus prüfte sie, sie rief ihn an, erbarme dich, mein Herr, gib nun Acht. Sie nannte ihn, du Sohn Davids, denn sie hatte gehört, wie die Juden Sohn Davids zu ihm sagten. Sie hatte kein Recht, ihn Sohn Davids zu nennen. So hätte ein Jude ihn angesprochen, weil sie es von den anderen gehört hatte. Versuchte sie, sich ebenfalls so an ihn zu wenden, denn sie wollte Gehör finden. Dadurch wollte sie ihren Respekt zum Ausdruck bringen. Sie hat es nicht einfach nur so gesagt. Das hätte Jesus sofort erkannt. Er hätte es gewusst, als sie zu ihm kam, sagte sie, erbarme dich meiner Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Geist schlimm geplagt. Matthäus 15, 21, 28. Er wandte sich ihr zu und sprach, es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Oh, war das kein Hieb? Es war einer, nicht nur, dass er ihre Bitte abschlug, sondern er nannte sie auch noch Hund. Ihr wisst, Hund ist einer der schlimmsten Ausdrücke in der Bibel. Er sagte, es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Darauf sagte sie, o doch, Herr, Herr, jetzt hatte sie es begriffen. Für sie war er nicht der Sohn Davids, sondern der Herr. Sie sagte, Oh doch, Herr, die Hündlein bekommen ja auch von den Brocken zu essen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Dadurch geschah es, das war es, das zeigt ihren Respekt. Jesus wandte sich an sie und sprach, O Frau, dein Glaube ist groß, gehe heim, du wirst deine Tochter so vorfinden, wie du es geglaubt hast. Das ist es, weshalb geschah es? Es war ihre Einstellung. Was wäre gewesen, wenn sie sich abgewandt hätte, nachdem er sagte, es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen? In anderen Worten, es ist nicht rechtsmäßig. Nehmen wir an, ein Katholikin käme und würde sagen, O Bruder Brennan, ich weiß, Gott erhört deine Gebete für diese Menschen hier. Würdest du auch für mich beten? Und ich würde sagen, es ist nicht recht, dass ich den Kindern die Zeit nehme, die ihnen zusteht. Ich bin hier, um für diese Pfingstler zu beten, nicht für Katholiken. Was würde sie dazu sagen? Was würden sie dazu sagen? Ich kann mir vorstellen, sie würde sonst wie davon tapfen. Doch jene Frau sprach, das stimmt, Herr, es stimmt zwar, Herr, doch wir, die Hunde, sind willig, auch die Brotsamen zu essen, die von ihres Herrn Tische fallen. Seht, das erfasste ihn sofort. Er wandte sich ihr zu und sprach, dein Glaube ist groß. Es war ihre Einstellung, ihr Respekt. Sie respektierte Gott, indem sie ihm Respekt erwies. Vielleicht nur bis hierhin dieses kostbare Wort. Ich glaube, aus diesen Beispielen ist uns genug gesagt worden. Möge Gott Gnade schenken. Wir wissen, in unseren Tagen ist viel Respektlosigkeit, aber Gott möge uns helfen, dass wir Gottes Wort respektieren, dass wir die Männer Gottes respektieren, die Propheten, die Gott gesetzt hat, dass wir es alles respektieren, wie Bruder Brennan es hier zum Ausdruck bringt. Wir sehen, es gab Menschen in jenen Tagen, die Respekt hatten. Ich glaube, Gott will es, dass auch in diesen Tagen Menschen da sind, die noch Respekt haben. Das ist der Wille Gottes. Brüder und Schwestern, möge Gott uns allen helfen. Wenn wir auch in einer Welt der Respektlosigkeit leben und auch manchmal Gläubige sind respektlos, aber lasst uns auf den Herrn schauen und ihn bitten, er möge uns gnädig sein und uns so gestalten, wie wir hier diese Beispiele sehen durften, die uns aus Gnaden vor Augen geführt worden sind. Lob und Dank sei unserem Herrn. Amen. Ich glaube, wir wollen uns noch Zeit nehmen und noch dem Herrn die Ehre und die Anbetung darbringen. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für dein teures und heiliges Wort, für die Botschaft, die du gegeben hast, durch deinen Knecht und Propheten. Voller Respekt, Herr, blicken wir auf diese Dinge, die du uns gesagt hast. Er zeigt uns, die Respekt hatten und diejenigen, die keinen Respekt hatten. O Herr, wir wissen, auch in unseren Tagen ist es das Gleiche. Aber schenk uns als deinem Volke gemeinsam, Herr, den wahren Respekt voreinander zu deinem Wort und zu deinen Boten, zu allem, o Herr. Mein Gott, schenk Gnade, dass wir auch Respekt haben vor unserem Nächsten, auch vor allen Menschen, o Herr, vor der Obrigkeit. Mein Gott, mach aus uns wahrhafte Menschen, die dir glauben von ganzem Herzen, und gib uns diesen Respekt, o Herr. Treuer Herr, ich brauche ihn so nötig. Mein Gott, du kennst mein Herz. Ich will mich nicht selbst erheben, sondern dein Knecht und Prophet sagt dir noch, seht, ihr müsst euch immer für viel geringer ansehen, als ihr seid. Seid niemals groß in euren eigenen Augen. Und wenn ihr groß seid, soll es jemand anders von euch sagen. Tut es so, wie es die Frau getan hat. Treuer Gott, schenk uns Gnade, dass wir uns demütigen können alle Zeit, dass wir nicht selbst groß erscheinen in unseren eigenen Augen. Oh Gott, hilf uns dazu, Herr. Ich danke dir für diese kostbare Botschaft, die du uns aus Gnaden geschenkt hast. Herr, wo wären wir heute, wenn du nicht gerufen hättest, wenn du uns nicht gezogen hättest, wenn du uns nicht hierher gebracht hättest? Es war deine Hand, Herr, die uns geführt und geleitet hat, dass wir hier beisammen sein dürfen. Ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, segne alle, oh Gott, hilf allen, Herr. Herr, du kennst unsere Herzen, wir sind Menschen, vergesslich und schwach, oh Herr. Manchmal redet unser Mund etwas, Herr, was nicht sein soll, oh Gott, vergib uns. Mein Gott, sei uns gnädig, Herr, hilf uns in diesen letzten Tagen. Wir wissen, der Feind ist aus, Herr, er will uns zerstören, Herr, möchte uns zerstreuen, möchte, dass wir uns zerstreiten, möchte Parteiungen heraufbeschwören, oh Herr. Mein Gott, schenk Gnade, dass wir einander in den Augen schauen können, einander lieben, Herr, einander schätzen, oh Gott, und einander achten, oh Herr. Mein Gott, nimm alle Bosheit aus jedem Einzelnen heraus, Herr, alle Bitterkeit, mein Gott, das ist mein Gebet heute Abend, Herr. Lass es geschehen, lass nicht zu, Herr, dass der Feind das Anrecht an dein Volk bekommt, oh Herr, mein Gott, sondern lass uns als Sieger hervorgehen, wie du als Sieger hervorgegangen bist, oh Herr. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Ich bete dich an, oh Herr, und preise deine Gnade. Halleluja. Nimm in die Ehre, nimm in den Lobpreis und die Anbetung in Jesu Namen. Amen.